Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden.
Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr.
Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz.
Wir reden über anarchistische und antiautoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart.
Wir wollen eine Front machen gegen die große Zahl der rückständigen Familien- und Frauenzeitungen, die das Gemüt und den Sinn unserer Frauen und Kinder mit den farblosen Idealen einer vergangenen Zeitepoche nähren und es bis jetzt nicht verstanden haben, sich auf den Boden der Revolution zu stellen. Ich begrüße euch ganz herzlich zur April-Sendung des Anarchistischen Hörfunks aus Dresden. Das war gerade ein kleines Zitat von einem kleinen Büchlein. Das heißt Die schaffende Frau, anarchistischer Feminismus in den 1920er Jahren in Dresden. Und genau das wird das heutige Thema sein. Wir nehmen euch also ein bisschen mit in eine lokale Geschichte und haben einen Interviewgast eingeladen. Und sie ist selbst Herausgeberin und Autorin dieser kleinen Broschüre. Und wir werden in der nächsten Stunde einiges erfahren zur, ja, was hier so in Dresden passiert ist in den Jahren und was es vielleicht auch für Auswirkungen hatte. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.
Ich halte hier gerade ein kleines Schwarzlederbuch in den Händen mit dem Titel Die schaffende Frau. Anarchistischer Feminismus in den 1920ern in Dresden. Und das Buch ist dieses Jahr erschienen und umfasst eine im Jahr 2020 in der Graswurzelrevolution erschienenen Artikel und auch eine vorangegangene Bachelorarbeit. Und es handelt von einer Arbeiterinnenzeitschrift mit dem Titel Die schaffende Frau. Diese Zeitschrift erschien von 1919 bis 1925, also vor ziemlich genau 100 Jahren, in Dresden. Und vor mir sitzt hier die Autorin und Herausgeberin des kleinen neuen Buches. Magst du dich unseren Hörerinnen kurz selbst vorstellen?
Ja, hallo, ich bin Biene. Das klingt so toll, wenn du sagst so ein Buch, weil es ist eigentlich so ein kleines Heft und ich habe mich seit 10 Jahren damit irgendwie schwer getan, diese blöde Bachelorarbeit mal irgendwo hinzutun und letztens in einem Gespräch mit einer Freundin dann festgestellt, es geht ganz einfach, ich druck's halt einfach. Genau, jetzt ist es nicht mehr unveröffentlicht, das wurde schon mehrfach als unveröffentlicht zitiert, sondern jetzt ist veröffentlicht. Genau, und ich habe mich im Rahmen meines Studiums damals als in der Geschichtswelt quasi mit der schaffenden Frau beschäftigt.
Was war denn deine Motivation damals, dich diesem Thema zu widmen? Wie hast du auch diese Zeitschrift ausfindig gemacht?
Das habe ich tatsächlich auch überlegt, aber wie gesagt, es ist eigentlich 10 Jahre her, dass ich die geschrieben habe. Es war 2014, es steht auch drin. Und ich weiß es nicht mehr, wodurch ich auf diese Zeitung gekommen bin. Ich habe wirklich sehr gegrübelt. Aber irgendwoher habe ich die gefunden, also es kann auch sein, dass es über die Autorin selber war, über Amy Köster. Genau, dass ich quasi rausgefunden habe, dass es diese Zeitung gibt und diese Autorin, die diese Zeitung rausgebracht hat und dass das einfach alles in Dresden stattgefunden hat. Das hat mich sehr beeindruckt und deswegen wollte ich darüber mehr wissen und dachte, dass das auf jeden Fall eine sehr gewinnbringende Idee ist, wenn ich diese Bachelorarbeit mit was ganz, ganz Sinnvollen verknüpfe. Und das habe ich dann auch gemacht. Also es war mega spannend. Ich habe Zeitung gelesen und danach auch so ganz viel zu ihr selber recherchiert, weil noch gar nicht so viel eigentlich klar war über sie als Person. Genau. Ja, ich dachte einfach, dass so 100 Jahre alte Frau oder damals 90 Jahre alte, so feministische Geschichte, die direkt in Dresden stattfindet und wir eigentlich gar nicht so auf dem Schirm haben, dass das eigentlich gar nicht geht, sondern dass auf jeden Fall da mehr Recherche her muss.
Ja, voll cool, dass du das gemacht hast. Und spannend, dass wir jetzt darüber reden können und uns irgendwie versuchen können, in diese Zeit rein zu versetzen. Und genau damit würde ich eigentlich gern beginnen. Hast du aus den Sachen, die du gelesen hast, aus den Zeitschriften und der Recherche so ein Bild bekommen, wie das damals für Arbeiterinnen, Frauen in Dresden war, als Amy Köster angefangen hat, diese Zeitschrift zu publizieren? Also wie war der Alltag von politisch Aktiven oder politisch Interessierten, Arbeiterin zu der Zeit?
Genau, also 1990, hast du schon gesagt, hat sie begonnen, die Zeitung herauszugeben. Und genau, wir wissen, das ist kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Das heißt, aus verschiedensten Gründen war die gesellschaftliche Situation ziemlich problematisch. Eben zum einen aufgrund des Krieges, zum anderen aber auch aufgrund der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts und die sozialen und Lebensbedingungen einfach vor allem in Großstädten, die einfach schlimm waren. Vor allem für ArbeiterInnen aus unterschiedlichen Gründen, aber eben zum einen die, sage ich mal, gesellschaftliche Rolle der Frau damals innerhalb der Gesellschaft und dann eben in Bezug auf die Klassenfrage waren Arbeiterinnen einfach, hatten ein sehr abgefucktes Leben, um es mal so zu sagen, mit einem heutigen Wort. Also es gab einfach, die sozialen Lebensbedingungen waren einfach schlimm. Die Leute mussten, also die Frauen vor allem mussten viel arbeiten, haben ganz viele Kinder bekommen. Die Frage von Verhütung war nicht wirklich ein Thema oder es war ein Thema, aber vor allem die Arbeiterinnen hatten keine Zugänge zu Verhütungsmitteln. Das heißt, die sowohl gesundheitliche als auch die arbeits- und soziale Situation von den Frauen war damals einfach richtig, richtig schwer. Und politisch aktiv sein ist auch was, was wir uns nicht so, also das ist da, hat da auch ganz wenig Platz eigentlich. Also wenn wir nachher nochmal darüber reden wollen, dass es ja auch in Dresden diesen Frauenbund gab, da gibt es Teilnehmerinnen oder Mitgliederinnen, die auch beschreiben, wie schwer das eigentlich ist, neben der Arbeit und dem ganzen Alltag überhaupt sowas wie politisch aktiv zu sein, dass das eigentlich super schwer war. Genau, ich würde sagen, die Normalität war das nicht, dass Frauen politisch aktiv waren. Und der Lebensalltag an sich war einfach super schlimm, wenn wir es sozusagen aus einer heutigen Perspektive von der Selbstbestimmung, Freiheit, Grundsicherung und solchen Sachen betrachten und Gesundheit ganz zu schweigen.
Und hast du dann genau diese Themen auch wiedergefunden in der Zeitschrift Die schaffende Frau? Also was war der Fokus der Zeitschrift und was war der Inhalt? Wie können wir uns das vorstellen?
Also ich würde sagen, es sind ganz viele Themen, die in der Zeitung aufgegriffen werden. Ich würde mal ganz kurz so einen, also es gab so wechselnde Untertitel zu der schaffenden Frau und ich möchte gerne mal einen vorlesen, weil der ist schon sehr schön und auch sehr lang. Und zwar war der Untertitel zu Die schaffende Frau: Sozialistische Zeitung mit Modebeilage, Erörterung der sozialen Probleme, Erziehungs-, Schul-, Frauen- und freireligiöse Fragen, Weltbürgertum und Pazifismus, sozialistische Romane und Novellen, Berufsfragen, Mode- und Handarbeitsvorlagen, technische Aufsätze für die Handfertigung der schneidenden Hausfrau. Okay, also das macht, glaube ich, so, das macht, glaub ich, so ganz gut irgendwie so das Spektrum auf. Und wir sehen da auch, dass es zum einen, genau, so alltägliche Fragen gibt, die in der Zeitung betrachtet werden, als auch politische Debatten. Also zeitgenössische politische Debatten, die angefangen von Sexualität und Aufklärung, über Rechte, Selbstbestimmung, aber auch, also so eigentlich alle Themen, also ich fand eigentlich spannend, dass ich das Gefühl hatte, ah ja, die haben damals schon das diskutiert, was wir heute so diskutieren, Staat, Kirche, die Rolle dessen und das eben immer in der Verknüpfung mit so einer feministischen Perspektive, welche Auswirkungen haben diese gesellschaftlichen Zustände auf die Frauen damals gehabt. Ja, genau.
Das ist ja eine Zeitschrift, die über 6 Jahre erschienen ist. Was war die, also in welchem Turnus? War das eine monatliche Zeitschrift? Und hat Emmy Köster da viel selbst geschrieben oder hat sie sich andere Frauen oder also wer waren so die Leute, die Artikel geschrieben haben für die Zeitschrift?
Also ich würde sagen, das ist ganz unterschiedlich. Also vielleicht sage ich erstmal was zu Emmy Köster an sich, weil ich glaube, sie ist schon auch eine spannende Person. Die ist 1869, also noch im 19. Jahrhundert geboren, damals in Lyon und hatte die, also genau, ihre Mutter war Französin und der Vater war Deutscher und hat aber dann die Schweizer Staatsangehörigkeit bekommen, weil der Vater die damals beantragt hat. Und die war dann erstmal mit so einem Schweizer Kaufmann verheiratet und war mit denen 7 Jahre in Argentinien quasi so eine Siedlerin, was ja damals in der Zeit auch viele gemacht haben, die einfach nach einer neuen gesellschaftlichen Perspektive gesucht haben. Es sind ja viele Leute ausgewandert, genau. Und sie war eine davon, hat sich dann aber scheiden lassen und ist zurück nach Europa gekommen. Und hat dann später in der Schweiz, dort hat sie sich dann später niedergelassen, Fritz Köster kennengelernt und den dann später auch geheiratet. Und Fritz Köster war auch ein Aktivist in der anarchosyndikalistischen Bewegung. Genau, also da merken wir dann schon, es gibt so politische und private, auf jeden Fall so Überschneidungen in diese politische Bewegung. Und später ziehen die beiden dann nach Deutschland, leben erst in Ottersleben, das ist bei Magdeburg. Und später dann ziehen sie nach Dresden, wo Emmy dann auch die Zeitung rausgibt. Und tatsächlich ist es so, dass sie die eigentlich so maßgeblich alleine rausbringt. Das fand ich auch mega beeindruckend. Also sie macht so alles. die inhaltliche so Rahmensetzung, die was man alles so machen muss bei so einer Zeitung, ne? Geld, Druck, Vertrieb, also einfach so richtig viel. Und es gibt auch Phasen, wo sie davon auch sehr überfordert ist. Also es gibt einen Zeitpunkt, wo sie zwischendurch mal kurz die Zeitung auch abgibt und sich dann aber auch wiederholt, weil aufgrund der politischen Unabhängigkeit, die sie gerne möchte, die Zeitung hat. Und also da kommt schon auch raus, dass das einfach eine sehr, sehr anstrengende Arbeit auch ist. Genau, also und neben eben dieser ganzen organisatorischen Arbeit ist sie auch selber, publiziert sie auch selber. Also sie schreibt selber Beiträge in der Zeitung, sie schreibt auch immer das Editorial und aber auch inhaltliche Beiträge. Und dann gibt es eine riesen Bandbreite an Leuten, die in dieser Zeitung publizieren. Ich denke, das können wir uns wahrscheinlich ein bisschen so vorstellen, dass es zum einen so ein Netzwerk war, in dem sie sich bewegt hat, in diesen ganzen libertären, syndikalistischen Bewegungen damals und hat so Klassiker, so anarchistische Klassiker wie Oerter oder Kropotkin, so Texte von denen, die haben manchmal so ganze Reihen oder Rudolf Rocker hat auch so eine ganze Reihe an Texten in der Zeitung, aber also auch viele Männer tatsächlich, was wahrscheinlich auch dem geschuldet ist, dass die oft mehr Zeit und finanziellen Background hatten, um sich so intellektuell zu betätigen. Aber es gab auch ganz viele Frauen, die sowohl teilweise aus dem später gegründeten Frauenbund mit sind, aber auch Autorinnen, die ich jetzt gar nicht so einordnen konnte, weil ich habe versucht zu recherchieren, wer hat eigentlich alles so publiziert und zu vielen ist es jetzt mir nicht so leicht gefallen, eigentlich rauszufinden, wer sind die. Aber was irgendwie spannend ist, ist eigentlich schon wie der Titel, der so ganz weit ist, dass auch eigentlich die Perspektiven sehr verschieden teilweise sind. Ne? Also es werden unterschiedlichste Themen diskutiert und die werden auch oft konträr diskutiert. Also das spiegelt zum einen so zeitgenössische Diskurse wider, die halt damals so besprochen wurden, auch von so unterschiedlichen Perspektiven. Also das ist nicht immer so ganz klar. Also so, sie hat auch immer so einen Streit, zum Beispiel mit Pierre Ramu, darüber, ob jetzt ihre Zeitung anarchistisch ist oder nicht. Und tatsächlich ist es einfach, also Alexandra Kollontai zum Beispiel, also sie veröffentlicht Artikel von Alexandra Kollontai in ihrer Zeitung und die ist ja ganz klar eine Bolschewistin, also die aber ganz viel zur Frauenfrage geschrieben hat, aber eben immer mit dem Background eines kommunistischen Staates. Aber genau, das, also daran sehen wir, es ist so eine Bandbreite an Perspektiven, die einfach da diskutiert werden und auch so nebeneinander stehen. Also es ist so, du kannst einfach unterschiedliche Sachen draus lesen und es ist so ein Diskurs, der so ein bisschen, würde ich sagen, die politischen Debatten der Zeit zu Geschlechterfrage so ein bisschen abbildet und darüber hinaus.
Ja, total spannend, was du sagst. Also ich finde, das klingt auch richtig schön, dass sie sich da irgendwie nicht so hat einengen lassen, sondern es klingt so, wie als wäre sie sehr offen gewesen und hätte auch ihre Leserinnenschaft dazu anregen wollen, nachzudenken. Was ja irgendwie erstmal ja ziemlich cool ist, in so einen Austausch zu kommen. Und dennoch hast du dich ja jetzt beispielsweise entschieden, das Buch Anarchistischer Feminismus in den 1920ern in Dresden zu nennen. Wie bist du dazu gekommen, diese Einordnung vorzunehmen? Ne? Also wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, gab es irgendwie zwischen jetzt sozialistischen, kommunistischen, syndikalistischen Strömungen unterschiedliche Artikel in diesem Magazin über die Jahre. Aber genau, hast du dann irgendwie trotzdem so eine anarchistische Grundtendenz oder ja, einfach, was hat dich dazu gebracht?
Also ich würde schon sagen, dass so im weiteren Sinne und im Groben, dass sie schon eine anarchistische Perspektive hat, in der sie so Institutionen, Kirche, Staat, Patriarchat ablehnt. Ich glaube, deswegen habe ich es jetzt darauf runtergebrochen. Aber klar, ne, Leute, die Begriffe debattieren wollen, können wir uns gern drüber streiten. Also klar ist auf jeden Fall, dass sie sowohl privat als auch eben politisch mit der FAUD verbunden war, dass sie mit diesem ganzen syndikalistischen Spektrum verbunden war, dass sie sich mit verschiedensten Menschen geschrieben hat, die ganz klar der anarchistischen Bewegung zugeordnet sind, dass aber, wie gesagt, in der Zeitung selber von Rätesystem bis feministische Perspektiven aus kommunistischer Perspektive so alles drin ist und das aber eher eben, würde ich sagen, aus so einer Perspektive, dass sie immer nach dem emanzipatorischen Moment gesucht hat in all diesen Dingen, aber letztendlich würde ich schon sagen, dass wir sie so im weitesten Sinne in so einem libertär-sozialistischen, anarchistischen Kontext verorten. Und deswegen habe ich sie jetzt auch einfach so genannt, weil es brauchte auch irgendwie einen kurzen Titel. Da kann man nicht so eine Begriffsdebatte aufmachen. Und würde mich da jetzt auch streiten oder nicht streiten mit Leuten, die sagen, also die das so mehr ausdifferenzieren wollen, das ist voll fein. Und klar, wie gesagt, sie war ja eine Aktivistin auch im Frauenbund, also ganz klar in anarcho-syndikalistischen Strukturen. Genau, deswegen würde ich schon sagen, dass wir es einfach auf diesen Punkt nageln. Ja.
Du hast es jetzt schon mehrfach erwähnt, der Frauenbund. Kannst du was dazu sagen, was das war und was sie da gemacht hat? Und vielleicht auch sonst, was sie zur Aktivistin gemacht hat, jetzt außer der Zeitschrift, die sie publiziert hat. Hast du da Sachen rausgefunden?
Genau, sie hat ja angefangen, diese Zeitung rauszugeben 2019 und 2021 wurde dann der Frauenbund. Was habe ich gesagt? Ah ja. Genau, sie hat ja dann angefangen, 1919 die Zeitung rauszubringen und 3 Jahre später, 2021, hat sie in Dresden mit den Frauenbund gegründet und der Frauenbund ist quasi ein politisches Konzept der FAOD. Also die FAOD wollte ganz konkret Frauen, vor allem die auch nicht arbeiten, in Syndikat mit organisieren. Und hat deshalb diese Idee der Frauenbünde mit ins Leben gerufen, weil auch denen aufgegangen ist, dass die Hälfte der Bevölkerung weiblich ist und aufgrund gesellschaftlicher und kapitalistischer Zwänge ein wichtiges Potenzial für die Bewegung eigentlich sind. Und eigentlich, genau, und dass am Ende vor allem Frauen auch ein wichtiges Potenzial für die Bewegung sind. Und darüber kam sozusagen die Entscheidung oder der Beschluss, diese Frauenbünde zu gründen. Die gab es auch bundesweit. Natürlich, es gab so Hochburgen, gerade im Ruhrgebiet und es gab größere und kleinere, die länger oder kürzer gut funktioniert haben. Aber auf jeden Fall gab es in Dresden einen, der 1921 gegründet wurde, im November damals. Und dort, genau, die haben sich halt getroffen, haben so schon über so politische Dinge diskutiert, haben aber auch zum Beispiel so ganz konkrete Projekte gemacht, wie die wollten ein Küchenhaus umsetzen damals, haben da auch Anträge gestellt bei der Stadt, um das tatsächlich zu realisieren. Das hat leider nicht geklappt, aber genau, also es war nicht nur so ein Theorieding, sondern es war ganz klar an den Bedürfnissen der ArbeiterInnen orientiert, wie können wir Lebensbedingungen verändern und das eben dann auch direkt praktisch umgesetzt. Genau, sie hat ansonsten neben der Zeitung ja auch noch einen Verlag gegründet, um auch die Zeitung mitzufinanzieren. Das heißt, sie hat ganz viele Bücher verkauft, auch Aufklärungsmaterial, gerade auch zu Verhütung, Sexualität, Aufklärung, um einfach so Frauen zu bilden. Also nicht nur Frauen, auch Männer. Und genau, also das, also ich glaube, sie hat da, und sie hat ein sehr großes Netzwerk gehabt. Also sie hat Briefe mit verschiedensten Leuten geschrieben. Also sie war da sehr verknüpft, genau. So hatte eigentlich, ja, also ich glaube, sie hatte viel zu tun, wenig Zeit für Freizeit.
Das klingt auf jeden Fall so. Was war sie denn eigentlich von Beruf? Hast du das vorhin schon gesagt?
Von Beruf? Ah ja, die war, was war sie von Beruf? Also ich glaube, sie war Schneiderin und Journalistin, würde ich sagen. Genau, ob sie das als Beruf, ne, ist es verknüpft mit einer professionellen Ausbildung oder nicht, aber auf jeden Fall sind das so die beiden Sachen, die sie gemacht hat. Und weil sie hat ja auch vorher, bevor sie die schaffende Frau rausgegeben hat, schon als Schriftleiterin in einer anderen, eher bürgerlichen Zeitung gearbeitet. Also sie hatte da auch Erfahrungen, die sie mitgebracht hat, bevor sie ihre eigene Zeitung herausgebracht hat. Und sie hat auch, nachdem sie aufgehört hat, die schaffende Frau rauszubringen, musste sie ja auch nach wie vor noch arbeiten, hat sie dann auch wieder bei einer anderen, eher unpolitischen Frauenzeitung weitergearbeitet. Und da versucht sich so ein bisschen zu positionieren. Und sie hat so was ganz Lustiges gemacht. Also ich fand es lustig. Sie hat 1931 so ein Patent angemeldet für einen Büstenhalter, der auf der Flachstrickmaschine gestrickt werden konnte. Da musste ich ein bisschen lachen. Das fand ich irgendwie ein lustiges Patent. Ich weiß noch nicht, ob sie dafür mal Geld verdient hat, aber auf jeden Fall gibt es das.
We'll be right back.
bisschen zurück beim Anarchistischen Hörfunk aus Dresden und wir beschäftigen uns in der heutigen Sendung mit ein bisschen lokaler Geschichte. Und wir hören weiter im Interview.
In deiner Arbeit und auch in dem Artikel war ja auch zu lesen, dass da neben den inhaltlichen Artikeln eben auch Schnittmusterbögen zu finden waren, dass die Arbeiterinnen sich Sachen nähen konnten. Das fand ich auch noch ganz spannend, weil das ist ja auch schon wieder was Praktisches, was vielleicht irgendwie dann auch anknüpft an das, was wir vorhin besprochen haben. So, was sind die Bedürfnisse und Lebensrealitäten der Arbeiterinnen und dass es dann eben nicht nur eine politische Zeitschrift ist, sondern eben auch ein Modeteil hat und Schnittmusterbögen.
Das war eine ganz taktisch wichtiger Punkt tatsächlich, weil sie hat, also genau, diese Schnittmusterbögen, wie du gerade schon gesagt hast, sind so ein bisschen existenziell, weil die Arbeiterinnen sich oft selber Klamotten genäht haben oder nähen mussten, weil sie die nicht kaufen konnten. Und die waren aber oft nur in diesen bürgerlichen Zeitungen zu finden, so, also in diesen bürgerlichen Frauenzeitungen. Und sie wollte genau das so verbinden, zu sagen, okay, wir brauchen sowas Revolutionäres, wir brauchen was Progressives, was gegen diesen Konservatismus und dieses Spießbürgertum ist. Aber wir brauchen halt diesen praktischen Teil. Genau, also sie hat, es gab ja verschiedenste Frauenzeitschriften und einige davon fand sie jetzt schon auch in Ordnung, die eher aus so einem radikal-linken Spektrum gekommen sind. Aber der Großteil, genau, dafür hatte sie eigentlich nichts Positives übrig. Und für sie war das der verbindende Moment, die politische Aufklärung und Propaganda und Agitation, Kultur auch, aber eben mit diesem praktischen Element. Ja.
Ja, wir sind ja jetzt irgendwie schon angelangt an den Punkt, auch so ein bisschen ihrer Leserinnenschaft. Konntest du dazu was rausfinden oder hast du eine Einschätzung dazu, was die Reichweite der schaffenden Frau war? Ja, genau, wie viele Menschen die so gelesen haben, aber vielleicht auch, wie sie rezipiert wurde und ob es dann vielleicht auch Diskussionen darüber gab, über die irgendwas bekannt ist. Also hat vielleicht diese Zeitschrift auch irgendwie stadtpolitische Diskussionen angeregt oder da Auswirkungen gehabt? Was denkst du?
Also ich glaube, ich kann dazu ganz wenig sagen. Also so wie das hier in Dresden gelesen wurde, ich habe das auch, mein Fokus war, mich mit der Zeitung auseinanderzusetzen. Und ich habe ein bisschen später auch, weil ich weiter recherchiert habe, versucht herauszufinden, eben wer sind die Frauen, die da Teil des Frauenbundes auch waren. Und es ist mega schwer. Also da gibt es kaum irgendwie Quellen. Was klar ist, dass sie an sich, was auch nicht klar ist, ist zum Beispiel die Auflage gewesen. Also wie hoch war die? Das steht in der Zeitung nicht drin. Schade. Deswegen, das wäre ja eine mega spannende Information. Waren es 1.000? 500 oder 10.000, genau, das wissen wir nicht. Aber es ist halt klar, also es war so ein bisschen immer, stand drin, wer vertreibt die so. Also die gab es halt in der Schweiz und in Österreich und in Luxemburg. Also auch in Gebieten, wo eben deutschsprachig Leute gewohnt haben. Und die wurden dann halt lokal von verschiedenen Leuten vertrieben. Zum Beispiel in Luxemburg war das so eine Gewerkschaftskämpferin, Lili Becker, die da das übernommen hat, die Zeitung zu vertreiben. Und es gab auch einen Brief zum Beispiel, der in der einen schaffenden Frau mit abgedruckt wurde, da hat ein Fritz Kniestedt, der hat damals dann 36 Ausgaben nach Brasilien bestellt, weil eben, was ich vorhin schon meinte, sie war ja selber mal Siedlerin, eben durch so eine Siedlungsbewegung ja auch viele damals Anarchistinnen und auch politisch aktive Leute ausgewandert sind. Genau, die haben dann offensichtlich diese Zeitung bestellt. Das fand ich auch ein bisschen spannend. Oder auch in der heutigen Tschechoslowakei, also damals in dem deutschsprachigen Raum, der war ja nicht so wie heute Deutschland ist, da wurde die Zeitung auch gelesen. Also da gab es offensichtlich große Netzwerke, die sozusagen für so eine Vertreibung über Deutschland hinaus funktioniert haben. Und das finde ich, also schwer zu sagen, was über Einzelpersonen hinaus, die es gelesen haben, welche Resonanz das hatte. Aber es gab auf jeden Fall Artikel, die auch in der Schöpfung mit aufgenommen wurden, also die sowohl in der schaffenden Frau als auch in der Schöpfung. Der Herausgeber war ja Emis Partner, also jetzt nicht so ganz random, aber trotzdem, genau, gab es sozusagen da auch nochmal so ein bisschen Ping-Pong-Effekt, von dem, dass so Themen aufgegriffen und verteilt wurden. Und diese Frauenbünde, die haben halt auch, es gab immer so News oder Updates von denen in der Zeitung, ne? Das spricht sozusagen ja auch so ein bisschen für die, also dass es überregional gelesen wurde, weil dann auch neu gegründete Frauenbünde, denen wurde so vorgeschlagen, hey, nehmt doch die Zeitung, die lest ihr dann immer und könnt so Sachen diskutieren. Und damit wurden sozusagen, wenn es eine Neugründung von einem Frauenbund in irgendeiner Stadt gab, das wurde da drin veröffentlicht. Oder wenn irgendjemand irgendwas gemacht hatte von den Frauenbünden und die dann Bericht geschickt haben, der stand dann da auch drin. Und damit, denke ich, gab es da auch so ein bisschen vielleicht sowas, was man sagen kann, wie es gab so ein bisschen eine Rezeption, Dinge wurden diskutiert, zurückgetragen, so in dem Rahmen, denke ich, genau. Aber darüber hinaus ich nicht mehr sagen, obwohl das schon relativ...
Ja, ich finde das auch jetzt gerade spannend, wie du das beschreibst, weil so dieses Rauszoomen aus den Zeiten des Internets von, okay, wir verständigen uns mal schnell über den Chat oder Social Media oder Internetseiten und diskutieren Inhalte zu Menschen, die in unterschiedlichen Städten leben, haben dann halt so eine Zeitschrift und diskutieren darüber. Also finde ich irgendwie auch gerade spannend. Das ist ja jetzt quasi nicht nur dann so ein Bildungsauftrag ranträgt an die Arbeiterinnen, sondern dann ja auch ein Organisationsorgan damit auch ist, wenn es dort solche Diskussionen gibt und dann so eine größere inhaltliche Weiterentwicklung oder Debatte.
Ich denke, das ist auch, was so eine politische Bewegung damals ausmacht, ne? Mit diesem Jahrhundertwechsel 19. bis 20. Jahrhundert und der Industrialisierung ist ja genau diese Möglichkeit, eine Zeitung zu drucken und auch günstig zu haben und zu verteilen, war mega das Ding, ne? Also es gab sozusagen eine Globalisierung auf verschiedensten Ebenen, wie Informationen geteilt und verteilt werden konnten und aber auch irgendeine Zugänglichkeit. Deswegen gibt es ja gerade in der Zeit super viele auch, also gerade auch aus dem Spektrum anarchistische Zeitungen, also in Europa, in den USA, aber auch damals in Japan oder so. Also das ist schon auch ein Medium, was mega wichtig damals war für so eine Bewegung.
Ja, ich würde jetzt trotzdem gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hast vorhin beschrieben, wie du dich mit über die Zeitschrift dann auch mit Emil Köster beschäftigt hast. Du lebst selbst in Dresden, bist Aktivistin und publizierst auch. Spürst du Verbindungen zu Emil Köster und den anderen Frauen, die du rausgefunden hast aus der Zeit?
Na, ich fand halt, wie gesagt, beim Lesen der Zeitung habe ich so gedacht, ah, schade, dass wir 90 Jahre später gefühlt nicht wirklich weitergekommen sind. Das ist so ein bisschen traurig und es stimmt natürlich auch nicht so ganz, aber so grundlegende Debatten zum Thema Patriarchat sind ja offensichtlich nicht vom Tisch oder nicht in der Form, wie wir uns das so wünschen. Klar, ne? Also es hat auf jeden Fall ja eine Lebensverbesserung für ganz viele Menschen stattgefunden, aber so das grundlegende Problem ist ja noch da. Ich glaube, das war für mich so ein Moment, wo ich so dachte, ah krass, irgendwie fühlt sich die Zeitung nicht unbedingt an, als wäre sie zu 100 Jahre alt, sondern ich lese die und habe so ganz viele Berührungspunkte, wo ich so denke, ah ja, spannend, was die da dazu gedacht haben oder ah, interessant, dass die eigentlich ähnliche Sachen diskutiert haben. Ja, und ich finde es halt schon auch spannend zu wissen, dass vor 90 Jahren Leute hier aktiv waren, die so, ja, so coole Sachen gemacht haben, ne? Also so sehr selbstbestimmt, also trotz der gesellschaftlichen Bedingungen so selbstbestimmt und so wirkmächtig auch waren. Also das war mir, also ich hatte das nicht so auf dem Schirm, dass das so auch für Dresden irgendwie so ein Thema war. Ja, vielleicht so in der Hinsicht verbunden und auch einfach zu gucken, was nehmen wir daraus, ne? Also aus so diesen, also dass wir das nicht vergessen, dass da schon so viel vordiskutiert und Themen waren, auch mal zurückzugucken, nur weil Dinge vor 90 Jahren diskutiert wurden, sind sie ja jetzt nicht so komplett vom Tisch, auch wenn wir natürlich mit einer ganzen Frage von Geschlechteridentität heute an einem ganz anderen Punkt sind und von einer so andere Begrifflichkeiten haben. Aber so diese grundlegende Frage von Unterdrückung, Ausbeutung, Geschlechterverhältnissen, die hat sich ja jetzt nicht geändert. Und gerade was so praktische Dinge auch waren, fand ich das schon spannend, dass sie das so diskutiert oder einen sehr starken Fokus eigentlich darauf hatten, wie eine individuelle Befreiung von Frauen auch stattfinden kann in so einem Alltag. Also dass es da so ganz viele Konzepte gibt, die ich so das Gefühl habe, die werden heute so gar nicht mehr diskutiert. Also klar, es gibt so Ideen von so Hausprojekten, aber so diese explizite feministische Perspektive, wie Care-Arbeit, ne, das kommt immer wieder in so Wellen, dass Care-Arbeit problematisiert wird und dass wir das gerechter aufteilen müssen. Stimmt ja nicht, dass das nicht diskutiert wird, aber wenn wir es jetzt am Ende uns umgucken, passiert das vielleicht so im individuellen Bereich, dass Leute es irgendwie mehr oder weniger gut hinkriegen, vielleicht in ihren WGs oder Beziehungen oder Familienkonstellationen, wie auch immer die dann aussehen, oder auch in ihren Wohnprojekten, aber so wirklich dieser kollektive Ansatz zu überlegen, okay, wie können wir es so strukturell für uns irgendwie gut klären, wie die Idee mit diesem einen Küchenhaus oder vielleicht, also es gibt so Dinge wie Säuglingssteuer oder Mutterschaftsversicherung, also es gab so größere Konzepte, die so debattiert wurden, die das einfach nochmal so wieder auf eine andere Ebene nehmen. Ich finde, da Da müsst, also genau, da finde ich, da können wir auch nochmal gucken, was wurde da so gesagt und was macht vielleicht Sinn, auch nochmal irgendwie neu zu diskutieren und ein bisschen politischer. Also ich habe oft das Gefühl so, okay, wir haben jetzt so unser Hausprojekt und machen so ein Plenum und entscheiden schön, wie wir Dinge gut verteilen. Am Ende klappt es mehr oder weniger. Und oft fehlt so ein bisschen mehr noch das politische Moment, wieder zu sagen, okay, also es ist hier sowas Strukturelles und wir müssen das irgendwie so anders machen. Und also das machen ja Leute auch, ne, gerade in Dresden. Vielleicht sehen die sich sogar noch mehr in der Tradition, so die AG Feministische Kämpfe von der FAU, wo ganz viel so Themen gesetzt werden. Ne? Also ich sage jetzt nicht, dass das nicht passiert, aber genau. Also ich glaube, die Theorie und Praxis sind da wie immer wahrscheinlich noch so ein bisschen voneinander entfernt.
Ja, ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, als ich deinen Text gelesen habe und du Zeilen rausgeschrieben hattest, wo es eben, das hast du auch vorhin schon mal angesprochen, genau darum ging, die Hausfrauen mit einzubeziehen. Und dann habe ich so gedacht, hey, warte mal, Moment mal, irgendwie 8. März in den letzten Jahren war das ja voll das Ding mit diesem feministischen Streikbegriff und was bedeutet das und wer kommt da alles und wer kann vielleicht auch nicht kommen, weil er Fürsorge leistet für andere Menschen, sei es Kinder oder alte Menschen. Also da habe ich auch schon, also wie du es vorhin beschrieben hast, so ein okay, krass, wir diskutieren das halt immer noch und versuchen das irgendwie immer noch zu erreichen, dass es mal so einen feministischen Generalstreik gibt, aber genau, der Weg dahin ist ja total lang und eben weil es ja auch irgendwie super schwer ist, sich, von diesen Pflichten dann zu trennen, weil eben Menschen dranhängen, also vielleicht ist das ein Punkt, sicherlich noch viele andere. Und andere Punkte, die in der Zeitschrift diskutiert wurden nach deiner Recherche, wie beispielsweise Lohn für Fürsorgearbeit. Also das fand ich auch nochmal interessant, sie haben ja dieses Lohn für Hausarbeit abgelehnt, das war ja so auch so eine Kampagne von Silvia Federici, also das ist ja viel eher, aber genau, sie hatten ja irgendwie gesagt, sie wollen nicht, dass die Ehefrau die Lohnsklavin des Ehemanns ist, also sie ist ja eh schon die Sklavin, aber warum soll sie jetzt Geld bekommen, sonst soll einfach gerecht aufgeteilt werden und trotzdem ist es ja jetzt bei uns eine Realität, es gibt Kitas, ne? Es gibt staatliche Kitas, es gibt Krippen, da sind Menschen, die werden bezahlt dafür, Fürsorgearbeit für Kinder zu leisten. Und trotzdem hat ja dieser Schritt nicht die riesengroße Befreiung für alle Menschen gebracht, die Fürsorgearbeit leisten. Ne? Also es gibt ja auch noch viele Bereiche, sei es irgendwie Hausarbeit, wo irgendwie die Entlohnung dazu führt, dass migrantisierte Menschen das eben für wenig Geld machen. Oder grundsätzlich, dass eben das Lohngefälle ja auch noch da ist. Also dass häufig diese Jobs schlechter bezahlt sind als jetzt irgendein IT- oder Versicherungsjob, der eher männlich dominiert ist. Also auch da, denke ich, finden wir irgendwie diese Themen, die sind heute total relevant, es haben sich Sachen verändert, es sind auch viele Sachen gleich geblieben und das ist schon spannend, da hinzugucken. Und du hattest ja in deiner Arbeit eben auch das Thema Mutterschaft besonders fokussiert. Ja, kannst du sagen, was da die Diskurse in der Zeit waren, die Diskurse und vielleicht auch Konflikte und warum das so einen großen Raum bekommen hat?
Ich versuch's. Ich würde ganz kurz noch was sagen zu dem, was du gerade gesagt hast mit diesem Hausarbeit, nicht als Bezahlarbeit, sondern verschiedene Ansätze, die diskutiert wurden in der Zeitung, waren halt immer auf eher so eine, dass quasi die als unproduktive Arbeit, eben diese Hausarbeit angesehen wurde, dass die als eine Art Berufsarbeit, aber in einem kollektiven Rahmen erledigt wird. Ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht der Unterschied und dafür Strukturen geschaffen werden sollen. Und zum Beispiel gab es, also das hatte ich vorhin schon mal kurz gesagt, es gab einen Artikel, wo so ein Thema wie Säuglingssteuer, da war sozusagen der Gedanke, dass die Gemeinschaft am Ende schon der Mutter einen Lohn zahlt für den Zeitraum, wo sie eben dieses Kind stillt, damit sie versorgt. Genau. Oder diese Mutterschaftsversicherungsidee, also genau, das ist auch von unterschiedlichen Autorinnen, wurden so verschiedenste Positionen diskutiert, aber da war der Ansatz, dass es eben eine Versicherung gibt für Mütter, also für Menschen, die Kinder bekommen, die nicht dann eben mit einem Ehemann zusammenleben müssen, weil der die dann finanziell absichert, sondern dass es da eben eine Selbstständigkeit geben kann. Genau, also es gab immer so eine Idee, der Idee, das eher in einem kollektiven Rahmen zu lösen und auch sozusagen Mutterschaft und Erziehung und so wirtschaftliche Zwänge so voneinander zu trennen. Also das ist oft auch nicht unbedingt so ein, heute finde ich, ist das ja sehr ausgeprägt, so eine individualisierte Ebene auf Mutterschaft und Selbstverwirklichung mit dem Kind. Also no offense, ganz viele Leute machen das bestimmt ganz super. Aber genau, ihr wisst, was ich meine, in so einer neoliberalen Gesellschaft ist das halt natürlich schon sehr so ein sehr individualisiertes Verhältnis. Und in der Zeitung wurde halt viel auch diskutiert, wie kann Kindererziehung oder genau, einfach auch eine kollektiver Prozess sein und wie kann das so losgelöst werden von, wie kann das losgelöst sein von, genau, von diesem individuellen Verhältnis und dass eben Raum entsteht für so eine freie Mutterschaft quasi, dass Menschen selbstbestimmt wählen können, ob sie überhaupt Mutter sein wollen, wenn nicht, dann nicht, wenn, dann nicht unbedingt mit so einem Mann und dass freie Liebe war ja ein wichtiges Thema, was noch dazu kam, wofür es ja eigentlich gar keinen Raum gab bisher und sexuelle Bedürfnisse ja auch gar nicht diskutiert wurden. Genau, aber jetzt bin ich mega von deiner Frage weggekommen. Mutterschaft ist eigentlich, nee, gar nicht, genau, du hast nach Mutterschaft gefragt, das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, genau. Ich glaube, es ging um, oder ein ganz starker Punkt war eigentlich genau das, was ich gerade angerissen habe, zu sagen, Mutterschaft selbstbestimmt und eben außerhalb von finanziellen und patriarchalen Zwängen und überhaupt eine, und damit verbunden natürlich die ganze Debatte um Verhütungsmittel, Schwangerschaftsabbrüche und den Zugang dazu. Und aber auch eben dann die Debatte um verschiedene Lebensformen. Also wie, also das ist nicht, also es war ja gesetzlich, wurden ja alleinerziehende Frauen stigmatisiert und gesetzlich auch eingeschränkt, sowohl die Mütter als auch die Kinder so stigmatisiert, obwohl es eigentlich, genau. Auf der anderen Seite, also das ist so ein bisschen ambivalent mit dem Rechtssystem damals, dass an sich die Weimarer Republik teilweise sehr fortschrittlich war, andererseits im bürgerlichen Gesetzbuch sehr viele sehr konservative Paragraphen und Gesetze waren, die so Beziehungen geregelt haben, vor allem in so einem Ehekontext. Und genau und natürlich überhaupt diese Frage auf Geburtenregelung war ja auf jeden Fall ein sehr politisches, problematisches Feld. Genau, also aufgrund ja, eine Entwicklung von so Rassentheorien, Eugenik, einer Überbevölkerung und einfach einer Zuspitzung sozialer Situationen im 19. Jahrhundert kam ja überhaupt erstmal, also zum einen dieser Zuspruch, ne, vor allem in intellektuellen Kreisen zu so einem Krieg, um zu sagen, okay, wir reinigen die Gesellschaft. Aber zum anderen auch ganz viele so Theorien und Debatten, die Geburtenregelung nicht unter, unbedingt unter einem Aspekt von, wie geht's jetzt der Frau, ist die, kann die, will die Kinder kriegen, sondern eher um ja, so eine, also so eine eugenischen Sachen von Erb, na, wie sage ich das richtig, so, also quasi gesundes Erbgut, damit die Nation weiter wächst, ne? Das war ja so ein ganz wichtiges Ding, weil es braucht ja eben aus dieser imperialistischen Perspektive des 19. Jahrhunderts braucht es Nachwuchs, es braucht Männer für den Krieg und Eroberung, genau, deswegen war das eigentlich so eine ganz zentrale Rolle und im Zweiten Weltkrieg sind ja dann auch 2 Millionen Soldaten, deutsche Soldaten ums Leben gekommen. Das heißt, es gab auch so ein kleines Defizit. Und irgendwie mit diesem Hintergrund gab es halt sehr unterschiedliche Debatten. Und die, gerade auch in diesen libertären Kreisen wurden viele, also diese, also ein Teil dieser Bewegung waren diese neomalthusianischen Bewegungen, die auch unterschiedliche Ausprägungen hatten, aber sie waren in Deutschland sehr führend in dieser Sexualreformbewegung und haben sich eben sehr eingesetzt für Aufklärung und Verhütungsmittel. Gleichzeitig aber auch diese rasseideologischen Aspekte von gesunde Frau bekommt gesunde Kinder so mitgetragen. Also das war ein zeitgenössischer Diskurs damals, von dem sich jetzt nicht so explizit abgegrenzt wurde. Also das ist, muss man schon sagen. Aber, also nicht aber, sondern trotzdem gab es eben, wie gesagt, war das ganz wichtig, diese Sexualreformbewegung und irgendwie zu thematisieren, dass eine Arbeiterin, die 9 oder 14 Kinder bekommen hat, einfach mal richtig im Arsch ist und einfach gar keine Gesundheit mehr hat und nebenbei auch noch arbeiten geht und dass das so eine Ausbeutung ist, die einfach völlig unmöglich ist. Und das ist für uns gar nicht vorstellbar, in welchem Zustand die damals gewesen sind. Also allerhöchste Hochachtung vor dem, was diese Menschen damals geleistet haben und das nicht gewollt. Also es gab ja eben vor allem für Arbeiterinnen keinen Zugang easy zu irgendwelchen Verhütungsmitteln, geschweige denn zu Aufklärung. Dann, wie gesagt, habe ich vorhin schon gesagt, einfach dieses patriarchale System hat irgendwie auch nicht vorgesehen, dass man sich da gut verständigt, wer jetzt, ob man jetzt noch ein Kind will oder nicht. Und Schwangerschaftsabbrüche wurden kriminalisiert. Der Zugang dazu war reichen, bürgerlichen Frauen möglich, aber nicht Arbeiterinnen. Und damit war das ein sehr, also das war aus verschiedensten Gründen, war das ein mega problematischer Bereich. Und genau, das wird auch in der Zeitung sehr unterschiedlich debattiert. Also wie gesagt, am Ende ist ihr ja selber auch wichtig, sie vertreibt ja dann über ihren Vertrieb Aufklärungsschriften, als das so zugänglich ist. Und am Ende ist es spannend, weil sie eben genau auch diese 200, Paragraph 218 Debatte, 219 Debatten, also das, was wir irgendwie hier immer noch haben, das hatten die halt da auch genauso, ne, um zum Thema, wie viel hat sich geändert. Klar, also die Lebenssituation ist mir so krass, Verhütungsmittel sind zugänglich, Aufklärung würde ich nach wie vor in Frage stellen, dass die ausreichend stattfindet. Wenn wir uns angucken, wie Geschlechtskrankheiten sich immer mal wieder in so Wellen verbreiten, würde ich sagen, es gibt nicht genug offenes Gespräch. Aber das ist auch, ne, wenn wir uns angucken, wie, also gerade von der AfD in den letzten 10 Jahren, wie viel Propaganda dagegen, frühsexualisierte Aufklärung und also eigentlich alles, was irgendwie so progressiv mit Geschlechterfragen verhandelt wird, versucht wird zurückzudrängen, dann muss man sich darüber auch nicht wundern, weil eigentlich wäre es kein Ding, im 21. Jahrhundert irgendwie einen progressiven, aufklärerischen Unterricht an der Schule zum Beispiel zu machen, um ein bisschen mehr als nur, wie bei uns damals, so eine Tabelle, wo dann die verschiedenen Verhütungsmittel standen und mit welchem Wirkstoff die waren und was die gemacht haben. Das ist jetzt nicht so greifbar, fand ich damals jedenfalls. Ist wahrscheinlich auch sehr individuell unterschiedlich, wie sowas gerade stattfindet. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, da ist ein Defizit da an Aufklärung. Nicht zuletzt, wie viele sehr, sehr junge Menschen auch nach wie vor schwanger werden. Genau, also das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, was verhandelt wird. Die sowohl die soziale Problematik, aber halt eben auch, dass es wichtig ist, da entgegenzuwirken, auch Rechte zu stärken für uneheliche Kinder, für alleinerziehende Mütter, für die Arbeiterinnen an sich. Also das wird schon ganz klar benannt, dass da der Staat, die Kirche und der Kapitalismus einen sehr starken Druck auf die Frauen am Ende ausüben.
Ja, und irgendwie hatte ich gerade den Gedanken, dass das ja irgendwie auch zeigt, dass wir auf deren Schultern stehen, ne? Sie haben vor 100 Jahren diese Diskurse geführt und diese Kämpfe gefochten, wahrscheinlich auch, ja, ich könnte mir schon auch vorstellen, außerhalb des Frauenbilds ihrer Zeit damit gestanden, als politisch aktive Frauen, die sich für diese Themen eingesetzt haben. Und ja, weil sie das gemacht haben, wurden die Errungenschaften, die es gibt, halt erreicht. Und ja, das finde ich schon spannend, auch so in diesem Kontext von Individualisierung und was machen wir so und wer sind wir? Da finde ich das schon irgendwie einfach sehr heilsam zu wissen, dass es diese roten Fäden gibt, die sich durch die Geschichte ziehen und wir das lesen können, was sie geschrieben oder sich gedacht und debattiert haben. Und auf der anderen Seite, klar, wie du sagst, ne, diese ganze Debatte um den Abtreibungsparagrafen, also es ist lächerlich, dass 100 Jahre diskutiert wird, dass Menschen ein Recht über ihren eigenen Körper haben. Also Wahnsinn, dass wir da noch nicht weiter sind in all der Zeit. Aber ich meine, es lag halt auch die Nazi-Zeit dazwischen. Also das dachte ich irgendwie auch vorhin noch, dass so was wäre, wenn es halt nicht, also da wurde ja auch nochmal richtig viel abrasiert, was es schon an Fortschritt gegeben hat.
Naja, voll, das wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube, wir wären vielleicht wären wir ein Stück weiter. Ich glaube, können wir uns immer so gar nicht vorstellen, wie einmal erstmal so diese 12 Jahre so alles versucht haben auszulöschen, was irgendwie da war, wie du es gerade gesagt hast. Aber auch dann die Zeit danach hat es ja ewig wieder gedauert, bis so progressive Kräfte wieder irgendwie überhaupt hörbar waren und ja, es dann überhaupt erstmal wieder eine erste Frauenbewegung gegeben hat, wo du ja, deswegen ist es auch so verrückt, dass du liest Sachen von vor 100 Jahren, denkst so, die sind so aktuell, wie konnte das passieren? Und genau, es konnte unter anderem deswegen passieren, wegen dem Nationalsozialismus und das erlebt sie ja selber. Also sie wird ja dann, sie ist in Schutzhaft, aber nur kurz, also für ein paar Monate damals gemeinsam mit Oskar Pohl, das ist auch ein FAOD-Aktivist in Dresden und genau, hat er auch mehrere Prozesse oder wird dann zur Bewährung ausgesetzt und sie kommt dann immer wieder raus und bleibt aber ja trotzdem bis 1945 am Ende in Dresden, aber sie beschreibt auch das so für sie, das hat auch Oskar Kuhl damals beschrieben, dass sie zum Beispiel die Nazis auch so die Bücher dann beschlagnahmt haben bei denen zu Hause und so. Also du hast so, selbst Leute, die dann irgendwie noch so da waren, du hattest natürlich, und erstmal jetzt nicht so die Ersten waren, die verfolgt wurden, vielleicht wie Jüdinnen und Juden, sondern vielleicht erstmal noch so sich bewegen konnten, aber alles, was so dann an politisches Engagement ranging, war dann halt auch einfach nicht mehr möglich. Und Genau, und sie ist da relativ gut rausgekommen, ist auch dann 45 wieder in die Schweiz gegangen. Und weil sie, denke ich, auch diese, also schon die ersten Anfänge des sich hier etablierten autoritären Systems nicht so geteilt hat. Und genau, und hat dann die Chance ergriffen, wieder zurück in die Schweiz zu gehen und hat dann auch den Rest ihres Lebens in Genf gewohnt. Und dann war die ja aber auch schon 80 Jahre, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Dass dann irgendwie auch die Zeit vergeht und sie dann nicht mehr so eine junge Aktivistin ist, die dann doch nochmal anfängt, eine neue Zeitung rauszubringen oder so, sondern halt, genau, einfach dann irgendwann 80 ist, auch gesundheitliche Probleme hat. Und ja, ich glaube, es ist auch für die Bewegung selber schwierig. Also die Leute waren auch nach wie vor noch vernetzt, die überlebt haben und haben sich auch ausgetauscht und auch nach dem Krieg weiter geschrieben und sich so gegenseitig erzählt, was bei ihnen jeweils wo geht. Aber es war dann schon auf jeden Fall, würde ich sagen, erstmal alle waren sehr vereinzelt. Hat lang gedauert, genau, wieder eine starke Bewegung gegeben hat.
Würdest du sagen, dass heutzutage es noch eine Relevanz gibt für syndikalistische Frauenbünde?
Ich weiß gar nicht, ob ich diese Frage gut beantworten kann. Also ich würde sagen, an sich geht es ja darum, Menschen politisch zu empowern und irgendwie für politische Unterdrückung und soziale Themen zu begeistern, um eben für die eigenen Rechte einzustehen. Und das ist natürlich was solange wir im Kapitalismus leben und in dieser momentanen Welt auf jeden Fall super notwendig ist. Ich denke, der Ansatz dieser Frauenbünde, wie er damals von der FOAD war, ist natürlich spannend in dem Sinne, dass da das ja eine syndikalistische Bewegung ist, die sich eben am Arbeitsplatz organisiert, dass natürlich dann spannend ist, okay, wie kriegen wir den Teil, der irgendwie zu Hause ist? Und tatsächlich gibt es ja auch nach wie vor durchaus auch im Osten einen Teil der Menschen, die zu Hause sind. Nicht unbedingt, weil sie sich entschieden haben, Hausfrau oder zu Hause zu bleiben, sondern vielleicht, weil sie auch immer keinen Job haben oder wie auch immer. Also ich glaube, die Frage der politischen Organisierung bleibt dann natürlich insgesamt da. Und gerade eine feministische Organisierung, vielleicht auch ein bisschen modernisierter, wie sie heute ist, wo wir dann auch sagen, okay, vor allem auch queere Leute, nicht nur explizit Frauen, sondern eben auch queere Leute sind sehr von Ausbeutung nochmal ganz speziell im Arbeitsmarkt, im Kapitalismus betroffen. Sind das natürlich wichtige, also da müssen wir natürlich gucken, wie kann Organisierung gut stattfinden. Und tatsächlich muss man aber auch sagen, dass eben auf jeden Fall in dem damaligen Zeitraum diese Frauenbünde auch oft lang nicht lang bestanden haben. Ich meine, das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass die ganz anarcho-syndikalistische Bewegung auch am Ende nicht ihren Höhepunkt hatte, eben in den 20er Jahren, wo politische Kämpfe, Arbeitskämpfe sehr stark waren und aber danach vor allem auch Richtung der 30er, das dann immer weniger wurde, aber tatsächlich auch schon bevor die Nazis an der Macht waren, sozusagen schon weniger geworden sind. Also diese Frage von anarcho-syndikalistischer Räte, Organisierung, ne, also verschiedensten Ausprägungen. Ich glaube, da braucht es allgemein mehr Basisarbeit und das hat natürlich immer was auch mit einer Offenheit von Lebensrealitäten zu tun. Und wenn ich mich nur in einer theoretischen, intellektuellen Bubble bewege, dann erreiche ich natürlich nicht die Menschen, die irgendwie vielleicht auch offen sind dafür, ihre sozialen Probleme irgendwie zu problematisieren oder überhaupt erstmal mit jemandem zu besprechen. Also ich glaube, das ist immer so eine Frage des Formats. Wie bin ich jetzt aus so einem eher bürgerlichen Kontext studiert? Organisiere ich jetzt die Arbeiterin? Also ne, so dieses Ding. Also ich glaube, das haben wir heute sehr das Problem, dass wir wenig basisorganisiert sind in so einer anarchistischen, linksradikalen Szene. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Wie kommen wir eigentlich an die Basis? Und in Pieschen wird ja am 1. Mai das neue FAU-Lokal eingeweiht. Das, denke ich, ist ein guter Schritt, irgendwie ein offener Ort zu sein, wo ich Leute eben über diese Frage von gewerkschaftlicher Organisierung vielleicht gewinnen kann. Genau, also das können so Konzepte sein und da kann ja auch, oder bin ich mir recht sicher, dass vielleicht da auch explizit feministische Formate geschaffen werden, um vielleicht in der Nachbarinnenschaft da neue oder da irgendwie einen Austausch zu schaffen, Formate zu schaffen, wo so ein Austausch stattfinden kann. Ja, also es ist immer wichtig, sich in Gruppen oder wie auch immer zu organisieren in einem kleinen Rahmen, um dann sich in einem größeren Rahmen zu organisieren, weil wir leben alle super individualisiert und vereinzelt. Und wie wir das dann nennen, ob das jetzt Frauenbund oder wie auch immer heißt, ist, glaube ich, egal. Ich glaube, es geht eher darum zu gucken, wie können wir uns prinzipiell gut organisieren, um also überhaupt das anzufangen, um nicht so individualisiert und ohnmächtig in diesem System zu sein. Genau.
Ja, vielen, vielen Dank, dass du das recherchiert hast und auch deine Gedanken dazu mit uns geteilt hast und es jetzt eben auch nach 10 Jahren publiziert hast, sodass auch noch mehr Menschen das lesen können. Magst du noch irgendwas hinzufügen oder ist alles gesagt?
Na, momentan, genau, es gab erstmal nur 30 Stück und ich bin noch unschlüssig, genau. Ich werde es mal in die Bibliothek geben, also dann können es Menschen sich da auf jeden Fall ausleihen. Und ansonsten wird es das erstmal nur auf so Infoständen geben oder vielleicht im neuen FAU-Lokal. Genau, da könnt ihr einfach mal nachfragen.
Sehr gut. Dann bedanke ich mich fürs Interview.
Vielen Dank, dass ich hier sein konnte und dass wir darüber reden konnten. Es war ein sehr schönes Gespräch.
Jetzt sind wir langsam angekommen am Ende unserer Sendung und es wird Zeit, noch ein paar Termine mit euch zu teilen. Und zwar steht ja, wie ihr alle wisst, der 1. Mai, der ja auch ein anarchistisches Ereignis ist, auf dem Plan. Und das anarchistische Netzwerk und weitere Gruppen wie die Schwarze Katze aus Dresden und die FAU aus Dresden laden euch alle ganz herzlich ein zu einer großen Demonstration und Kundgebung am 1. Mai hier in Dresden unter dem Motto Wer, wenn nicht wir? Wann, wenn nicht jetzt? Heraus zum 1. Mai. Und zwar ist es wie letztes Jahr, wir wollen eben mit euch zusammen auf die Straße gehen. Wir wollen unsere Forderungen und Ansprüche auf die Straße tragen und vor allem auch im Hinblick auf dieses Superwahljahr 2024 ist es, glaube ich, noch mehr wichtig, präsent zu sein. Es wird eine Demonstration geben, wie gerade schon angekündigt, zum 1. Mai. Und zwar startet die am Dippol des Walder Platz um 12.30 Uhr. Und ab 14 Uhr wird es wieder am Artesischen Brunnen eine Kundgebung geben mit Ständen und Workshops und Redebeiträgen. Und was ihr euch auch unbedingt noch im Kalender notieren müsst, ist, dass an dem gleichen Tag, also am 1. Mai um 19 Uhr, das Gewerkschaftslokal der FAU Dresden auf der Bürgerstraße groß eröffnet wird, wo ihr auch gerne gesehen seid. Ein weiteres Event, da würde ich gleich noch einen Jingle einspielen, ist die Kundgebung gegen den Frauenknast, der organisiert wird zum 5. Mai. Wenn ihr Lust habt, Radio zu machen, wir freuen uns immer auf Menschen, die uns unterstützen möchten. Schreibt uns gerne eine E-Mail an den Anarchistischen Hörfunk Dresden. Das ist die Abkürzung ahad@systemli.org. Und meldet euch gern, auch wenn ihr Feedback habt zu unseren Radiobeiträgen. Da freuen wir uns auch immer. Passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen und wir sehen uns zum 1. Mai auf der Straße. Am 5.5. ab 16 Uhr
findet vor der Frauen-JVA in Chemnitz die jährliche feministische Anti-Knast-Kundgebung statt. Die letzten Jahre fand die Kundgebung immer am 8. März statt. Leider besteht mittlerweile kein Kontakt mehr nach drinnen. Aber wir finden es trotzdem wichtig, die Menschen drinnen nicht zu vergessen. Besser spät als nie. Falls ihr uns dafür noch weitere Grußworte oder Ähnliches zukommen lassen wollt, schreibt uns gern an noprisons@systemli.org. Gefangene Menschen erleben tagtäglich, wie möglichst jeder Aspekt ihres Lebens durch den Knast und die Menschen, die ihn führen, kontrolliert wird. Sie sollen von der Außenwelt abgeschnitten werden, sodass der Knast, sein Alltag und seine Räume zur allumfassenden Existenzgrundlage werden. Durch diese Zwänge werden Menschen diszipliniert, damit sie sich wieder in die vorgegebene Gesellschaft einfügen. Wir sind mit dieser Form von Bestrafung und den Zuständen, die Knäste erzeugen, nicht einverstanden. Wir lehnen sie als Werkzeug zur Aufrechterhaltung von staatlicher Macht ab und kämpfen für eine Gesellschaft, in der es keine Knäste mehr gibt. Denn im Knast landen vor allem Menschen, die eh schon durch Diskriminierung, Armut und Rassismus herabgewürdigt werden. Wir sehen ganz klar, dass Knäste die Probleme unserer Gesellschaft unsichtbar machen sollen, indem sie Menschen vor unserem Blick verbergen. Also kommt mit uns zur Frauen-JVA Chemnitz und lasst uns den Gefangenen dort ein paar schöne Momente schenken. Wir wollen versuchen, ihre Isolation für den Moment zu brechen. Sie sollen nicht vergessen sein.
Am 5.5. ab 16 Uhr.
Auf zur Frauen-JVA Chemnitz. Es wird gemeinsame Anreisen aus Leipzig und Dresden geben. Informiert euch in euren Strukturen.